Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Stoner Frank und Frei bei Nuviso. Und heute, wie ihr schon seht, mit einem feurigen Thema. Es geht um das Phänomen QAnon. Und ich glaube, ich erkläre erstmal so ganz grob, was es überhaupt ist, weil nach wie vor bei uns viele Leute nicht genau wissen, was ist das eigentlich, und man hat davon gehört. Es ist ein Thema, was immer mehr auch bei uns eine gewisse Präsenz entwickelt. Und ich kann auch gleich jetzt schon mal vorausschicken, ich habe da einen ziemlich kritischen Blick drauf. Ja. Aber lass uns mal in das Thema einsteigen, mal kurz zusammenfassen, was ist überhaupt QAnon? QAnon ist eine anonyme Quelle, die auf einer Internetplattform, das ist 8chan nennt sich das, das ist so eine Art Forum. Frag mich jetzt noch nicht nach genaueren, weil so tief oder in diesen Bereichen des Internets bin ich eigentlich nicht so unterwegs. So. Ich bin da hier noch ein bisschen konservativer, aber es ist eine Art Internetforum, ja, wo also Leute Informationen posten können. Und dort gibt es seit Oktober letzten Jahres, Oktober 2017, gibt es eine Quelle, die unter dem Nickname Q, also QAnon auftritt. Anon ist sozusagen eine Abkürzung für Anonymous. Und von dieser Quelle kommen seit Oktober 2017 jede Menge Nachrichten. Es ist richtig, richtig viel Zeug. Und diese Quelle, man weiß nicht genau, wer es ist. Ob das ein Einzelner ist, ob das mehrere Leute sind. Manche spekulieren sogar, das könnte eine gar keine menschliche Quelle sein, sondern eine Art künstliche Intelligenz. Oder eine Kombination aus all diesen Dingen. So genau weiß man das nicht. Aber diese Quelle wird halt vermutet, dass sie im nahen Umfeld von US-Präsident Donald Trump ist. Und um dieses Thema geht es dort auch. Von QAnon kommen Nachrichten, die Trump stützen, die Bewegung von Trump. Ja. Und viele von diesen Nachrichten sind aber wirklich schwierig. Also zum einen, es kommt raus, wie das sie bei QAnon-Leute selber sagen, in Drops und Crumbs. Also es sind kleine Tropfen und Krümeln. Das sind jetzt niemals so lange Nachrichten, so wie ein Zeitungsartikel oder sowas, sondern immer nur kurze Nachrichten, kurze Informationen, oft auch ein bisschen kryptisch, also zum Teil wie verschlüsselt, Anspielungen und so weiter, sodass es einem auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel sagt. Aber es gibt dort ein Umfeld von Leuten, die dann sozusagen diese Nachrichten, die von QAnon kommen, interpretieren, einordnen und das dann so veröffentlichen. Und das ist wirklich Hot Stuff, um was es bei diesen QAnon-Sachen geht. Also ich meine, es sind einige Themen, die QAnon anspricht, beziehen sich auf die Eliten, die wir bisher hatten. Also verweist darauf, dass diese Eliten in große Verbrechen involviert sind. Also Hauptangriffsziel auch von dieser QAnon-Seite sind die Clintons natürlich und auch Obama und deren Administrationen und Zirkel und so weiter. Und was das Ganze so schwierig macht, wir leben heute in einer Zeit, wo wir unglaublich viele Nachrichten bekommen. Ich meine, es ist banal, ja? Aber es wird immer schwieriger für uns, in dieser Menge an Nachrichten, die wir bekommen, uns dort zu orientieren. Und tatsächlich leben wir in einer Zeit, wo bewusst mit Nachrichten und auch mit falschen Nachrichten agiert wird. Das läuft nicht nur zufällig, oder dass da irgendwelche Wutbürger irgendwo mal Dinge raushauen, sondern wir erleben, dass es wirklich kampagnenartig läuft. Und diese QAnon-Bewegung ist aus meiner Sicht, und das ist zuerst mal, was mir nur mein Gefühl schon sagt. Ja. Ich habe das in den letzten Monaten immer wieder begegnet, ich dem, also Leute sprechen darüber. Und ich höre mir das an, denke mir immer, aber ich weiß nicht, fühlt sich für mich komisch an. Jetzt habe ich es mir mal ein bisschen genauer angeschaut und prompt kommt man dann da drauf, also auf einige Dinge, wo mir sofort die Alarmflaggen losgehen. So. Ja, lass uns mal ein bisschen über dieses Narrativ geben, was sich da jetzt langsam, läuft jetzt eben schon knapp ein Jahr, was sich da so rauskristallisiert hat. Ja. Und das ist jetzt nicht meine Interpretation erstmal, sondern so könnt ihr das auch direkt euch anschauen. So erzählen es sozusagen die Q-Leute, die Anonites. Das ist so das Narrativ, was dort gegeben wird. Wie es auch in einem von den sehr erfolgreichen QAnon-Filmen, die hat nicht QAnon gemacht, sondern eben Leute, die das dann verwerten sozusagen. Da gibt es einen ganz erfolgreichen, der ist auch schon auf Deutsch übersetzt und so. Und da könnt ihr es euch selber anschauen. Ne? Und das Narrativ, was sie geben, ist ungefähr so. Sie sagen, hey, die Welt wird schon seit Jahrzehnten, spätestens seit Kennedy, wird die Welt und vor allem Amerika, aber Amerika und dadurch auch die ganze Welt, wird regiert von Kriminellen. Und jetzt ist es aber so, dass es auch nach wie vor in diesem Q-Narrativ, dass es halt Patrioten gibt, wie sie sagen, ehrbare Patrioten, auch innerhalb der Geheimdienste und innerhalb des tiefen Staats, die mit dieser Entwicklung nicht mehr einverstanden sind. Diese Entwicklung, dass sozusagen mafiöse Strukturen die Politik gestalten, der tiefe Staat immer größer wird. Ein anderes Wort wäre dafür vielleicht auch in Amerika eben der militärisch-industrielle Komplex und so weiter, diese Verflechtung. Und sie sagen eben, es gibt jetzt ein paar ehrbare Patrioten, die dagegen aufbegehren und die sagen, das ist nicht richtig und es geht gegen den amerikanischen Geist und gegen die Verfassung und so weiter und es ist jetzt die Zeit halt aufzustehen und sozusagen den Kriminellen ihr Handwerk zu legen, sagt man so. Naja, und es geht insbesondere um Vertreter aus der NSA. Das ist einer der berüchtigsten Geheimdienste, die Amerika hatte. Die NSA, das sind halt diejenigen, die schon seit Jahrzehnten wirklich sämtliche Kommunikation überwachen. Also alles, was in meinem Alter, also Leute aus meiner Generation, bestimmt ein Leben lang, jedes Telefonat wurde dort irgendwo mitgeschnitten. Nicht, dass sie es alles anhören, es interessiert nicht, was uns eins telefoniert, aber es ist wieder mitgeschnitten und ist irgendwo gebunkert. Und diese NSA ist also die Behörde, der Geheimdienst, die diese Daten überwachen und diese Daten erfassen. So aus allem, was elektronische Medien hergeben, früher Telefon, E-Mail und heute, wo auch immer wir uns bewegen. So. Und sie sagen, der Vorteil davon ist, dass man natürlich auch alle Kommunikation von den Leuten der Kabale auch zur Verfügung hat. Und die Idee ist sozusagen, dass, also in diesem Narrativ, dass in der NSA, vor allem in der NSA, vielleicht aber auch in anderen Geheimdiensten oder generell im tiefen Staat, dass sich dort halt Leute zusammenfinden, die diese Beweise jetzt nutzen, die eben alle E-Mails auch haben von den Clintons beispielsweise und die dort Beweise haben, wie sie sagen, dass die verwickelt sind in schwerste Verbrechen. Wir reden auch von diesen pädophilen Ringen und diesen Geschichten. Und sie sagen sozusagen, jetzt die von der NSA haben diese Daten und die bereiten jetzt vor, diese Daten reinzuwerfen, zu veröffentlichen, zu benutzen, um diese Leute vor Gericht zu bringen. Und es ist die Rede, dass jetzt dann bald Massenverhaftungen gibt und das geht dann die mehrere Zehntausende rein und solche Geschichten. Und die Idee ist eben, dass die, also wird bei Q halt so erzählt, dass diese ehrbaren Patrioten, die dort im tiefen Staat sind, dass die einen Plan entwickelt haben. Einen großen Plan, mit dem sie die Welt von der Kabale befreien sozusagen. Ja. Und dieser Plan sah auch vor, schon langfristig, über ein paar Jahre auf jeden Fall, sah dieser Plan vor, auch schon Donald Trump als Kandidaten aufzubauen und ihn dann auch so zu stärken, seine Kampagne so stark zu machen, dass er auch tatsächlich diese Präsidentenwahl gewinnen kann. Also das Narrativ geht, dass Donald Trump der auserwählte Mann ist von Q, von diesem großen Plan, der diese Politik umsetzen soll. Weil, wie sie selber sagen, die einzige Alternative wäre gewesen ein richtiger Militärputsch. Und das ist dann meistens eine heikle Sache, da kann es auch zu viel Gewalt kommen. Und als Alternative haben eben diese ehrbaren Patrioten diesen Plan geboren. Ja? Und ja, ich weiß nicht, ob euch bis jetzt, ich habe versucht, das wirklich neutral zu schildern, so als ohne großartige rhetorische Tricks oder so. Aber ganz ehrlich, wenn ich so ein Narrativ höre, da gehen bei mir schon überall so Lämpchen an. Ne? Ich meine, zum einen, wie glaubwürdig ist denn die NSA für unser Heinz? Ich meine, alle Quellen, die wir da haben, es gibt eben keine vielen Quellen, sondern alles geht zurück auf diese Quelle Q, die anonym ist, von der wir gar nicht genau wissen, wer sie ist, die aber irgendwie so manchmal auch so Insider-Informationen raushaut, sodass man das Gefühl hat, ja, das ist echt ganz eng bei Trump. Aber wie glaubwürdig sind diese Quellen? Du weißt niemals, von wem das wirklich kommt und wer das ist. Sondern es ist dann echt so eine Frage des Glaubens. Und genau dahin zielt auch diese ganze Q-Kampagne. Denn auch das, und das ist nicht meine Interpretation, sondern ihr könnt euch das selber angucken, dass eins der ganz starken Mantren, sage ich jetzt mal, die in dieser Q-Bewegung kommen, ist Trust the Plan. Vertraue dem Plan. Da gibt es einen großen Plan und du brauchst dem nur zu vertrauen. So. Und tatsächlich, das sagen die immer wieder, es kommt auch immer so, Trust the Plan. Ne? Und ein ähnlicher Spruch, der da auch immer wieder kommt, ist Enjoy the Show. nimm dein Popcorn und genieße die Show. Und ich meine, wenn ich sowas höre, dann das sind so viele Dinge, die nicht stimmen. Ich meine, wenn die QAnons reden sozusagen davon, dass es da diesen großen Plan gibt, der jetzt innerhalb von sehr kurzer Zeit alle Probleme löst, die wir haben. Und wir den Weltfrieden haben. Und die Bösen, die werden alle gefangen genommen und vor Gericht gestellt und kriegen dann ein Urteil. Und dann sind wir diese Kabale los. Und dann kann diese Welt wieder frei leben. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist eine super Vereinfachung von dem Status quo, den wir auf der Welt haben. Das ist fast schon eine Verkindlichung, also eine infantile Sicht der Dinge, das so runterzubrechen in so eine dialektische Sichtweise. Ja, hier sind die Guten, hier sind die Bösen. Wie das alte Kasperltheater, weißt du? Ich meine, hier ist der Kasper und hier ist das Krokodil. Und wenn das Krokodil ausgeschalten ist, ist alles gut. Aber das ist wirklich eine sehr naive Vorstellung, muss ich sagen. Und übrigens auch eine typisch amerikanische Geschichte. Und ihr wisst, ich schätze Amerika. Ich schätze auch die amerikanische Kultur. Ich mag amerikanische Musik und so weiter. Aber diese Art von Narrativ, den Film, den habe ich schon so oft gesehen, ne? Das ist echt so austauschbar. Das Setting verändert sich. Aber die Story, das Narrativ ist immer das Gleiche. Die Guten und die Bösen. Das ist so typisch Amerika. Im Western hast du schon die mit den weißen Hüten und die mit den schwarzen Hüten. Ne? Bei Star Wars hast du es auch so. Da kommen hier die Jedi-Ritter gegen das böse Imperium. Das ist immer das Gleiche. Das ist immer so eine Dialektik, weißt du? Und immer ist es so, du musst dich nur auf die Seite der Guten stellen und wenn wir dann die Bösen dann bezwingen, dann ist alles okay. Aber ich meine, das ist eine völlig naive Sicht der Dinge. Und dieses Muster, das taucht immer wieder auf, finde ich, in so Sachen, die aus Amerika kommen. Zum Beispiel auch in dieser ganzen New Age-Geschichte, die ich auch sehr kritisch sehe und wo ich auch hier in dieser Reihe noch mehr machen werde, auch schon darauf eingegangen bin. Aber das ist auch so. Diese Geschichten haben wir schon immer gehört. Weißt du, da kommt irgendjemand und nimmt uns die Probleme ab. Trust the plan, weißt du. Du musst passiv dich einfach nur zurücklehnen, du brauchst selber gar nichts machen. Sondern das wird für dich gemacht. Und ich meine, diese Geschichten haben wir im New Age auch schon gehört. Weißt du, da kommt dann irgendwann der aufgestiegene Meister oder es kommt Maitreya oder es kommen die Aliens. Es kommt die weiße galaktische Bruderschaft oder sowas. Ja, sowas wird erzählt. Manche Leute, das waren so Stories, die kamen so in den 90ern auf, wenn ich mich recht erinnere. Und einige sind da voll drauf eingestiegen. Oh, endlich kommt die galaktische Bruderschaft und holt uns hier raus aus diesem Mist. Aber all diese Narrative sind immer gleich. Sie sind eigentlich total einfach zu durchschauen und sie sind einfach eine Versimpelung, also wirklich eine sehr kindliche Vorstellung. Denn eins muss mal völlig klar sein, die Probleme, die dort angesprochen werden, da ist ja nicht alles falsch bei QAnon. Ja? Ich meine, wenn wir davon reden von Problemen, Problem ist zu wenig gesagt, dass wir in einer Welt leben, wo Verbrechen geschehen und die auch von oben abgesegnet sind, da habe ich keinen Zweifel daran. Ich weiß, dass es diese pädophilen Netzwerke gibt und dass es auch da Verbindungen gibt, rein in High Places sozusagen. Wir haben das in England gesehen, über Jimmy Savile, die Connections rein ins britische Oberhaus und so weiter und so weiter. In Amerika sehe ich das auch, das ist nicht die Frage. Aber es ist für uns so unglaublich schwierig zu unterscheiden, gerade weil wir das wissen, dass es solche Sachen gibt und dass es da längere, wirklich lange alte Netzwerke gibt und alte Strukturen, ist es super schwierig für uns zu unterscheiden, welche Nachricht ist jetzt da richtig und welche ist falsch. Wir werden dort selber sozusagen, auch wir als Medienmachende, als Alternativmedienmachende, wir werden dort selber auch zum instrumentalisiert. Und das ist richtig gefährlich und ich merke das schon seit Jahren oder seit 2-3 Jahren, ich bin mir da bei vielen Themen echt, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, so, das zu unterscheiden. Also gerade in diesen aktuellen Dingen, wenn so News kommen, so, ist es gar nicht mehr so einfach, das zu gucken, wo kommt denn eigentlich die Quelle her? News und Fake News, das ist ein Konzept, was in unserer Zeit ganz, ganz oft gefahren wird. Und das ist eine schwierige Situation für uns. Und ich halte das auch für nicht ganz ungefährlich. Warum komme ich noch drauf? Schau, das ist es ja so. Es gibt da Themen, da glaube ich nicht dran, aber es interessiert mich auch nicht besonders. Und dann würde ich das nie hier bringen. Das ist dann einfach nicht relevant. Ich meine, kann ja jeder glauben, was er will. Weißt du? Aber bei dem Thema QAnon, das deutet in eine gefährliche Richtung. Also es führt Leute in eine falsche Richtung. Und deswegen halte ich das für so heikel. Und das sind mehrere Dinge. Zum einen komme ich gleich, das ist ein bisschen größerer Block. Aber was ich jetzt schon mal einfügen möchte, ist für uns Medienmacher, es kann sein, dass die Dinge jetzt sich so entwickeln, dass gewisse Unruhen entstehen. Also einiges deutet darauf hin, also dass das alte System zusammenbricht. Das könnte jetzt echt passieren. Und es kann dann wird es kritisch. Was kommt dann? Und dann ist es gut möglich. Jetzt nur ein Szenario, es sind natürlich mehr Dinge möglich. Und ich selber blicke durchaus optimistisch in die Zukunft. Aber ich möchte mal zusammen mit dem QAnon nur mal auf dieses Szenario hinweisen. Es kann ja sein, dass es nach irgendwelchen Unruhen oder eine Übergangssituation dann wieder mehr oder weniger stabile Verhältnisse gibt. Es kann sein, dass dann eine Regierung am Start ist, bei uns, vielleicht noch mehr in Amerika, die da ein bisschen autoritärer ist. Vielleicht dann schon so in diese NWO-Richtung geht. Und die könnten dann ja in ihrer Analyse dazu sich fragen, ja, wie ist es denn so weit gekommen? Weißt du, da gab es dann Unruhen und bürgerkriegsähnliche Zustände und so weiter. Und die würden vielleicht dann darauf kommen, das war doch dieses Internet, weißt du? Da waren so viele Leute, die haben da auf einmal die absurdesten Dinge behauptet und haben die Leute dann aufgehetzt und so weiter. Und jetzt merken wir schon, wie Medienkampagnen in diese Richtung gehen, ne? Und den schwarzen Peter so zu uns schieben, die wir versuchen, und da bin ich mir auch sicher, dass das bei den meisten meiner Kollegen auch so ist, die versuchen ehrlich, sich in diesem Dschungel auch irgendwie einen Weg zu finden. Das ist nicht immer so, dass wenn jemand was Falsches sagt, dass er das dann mit Absicht macht oder sowas, sondern wir stecken da selber drin. Ich sag's dir selber, es ist mittlerweile schwierig, gewisse Dinge zu durchschauen. Info und Desinfo, das ist ein Geflecht, was nicht einfach zu durchdringen ist. Und es kann sein, dass wenn dann eben so eine neue Regierung da ist, dass die dann sagt, hier guck mal, das ganze Internet war schuld. Und dann ist mal Schluss mit freiem Internet und Schluss mit bloggen und machen, wie man will, dann braucht man vielleicht eine Lizenz, um sowas zu machen, was wir machen, oder eine Art Führerschein, der dich autorisiert, was hochladen zu dürfen, eine Genehmigung oder sowas. Es könnte sogar noch schlimmer aussehen. Also wie sage ich, es ist nur ein Szenario. Ich sehe das jetzt gar nicht unbedingt so kommen, aber es ist eine Möglichkeit, die wir zumindest bedenken sollten bei diesem ganzen Thema Q. Es kann auch sein, dass dann wirklich das vielleicht für manche Leute dann auch juristischen Stress bedeutet, dass man sagt, hey, der hat damals irgendwie hier die Clintons schwerster Verbrechen beschuldigt. Kannst du das beweisen? Was, wenn es auf einmal dann zurückkommt, ja? Und dann Leuten die Glaubwürdigkeit nimmt? Leuten vielleicht aber sogar noch mehr, also Leute vielleicht auch justiziabel in Bedrängnis bringt. Ich will sowas nicht ausschließen. Ich will jetzt auch keinem Angst machen oder sowas. Ich meine, weißt du, das Einzige, was wir als Kompass haben, sage ich euch immer wieder. Es geht nicht darum, dass ihr mir glaubt, es geht nicht um meine Glaubwürdigkeit. Der einzige Kompass ist in einem selbst drin. Und alles, was ich mache, ist ja auch aus meiner Sicht dahin schieben. Ja? Und wenn ich kontroverse Themen bespreche, dann auch nur, um so ein, überhaupt mal so ein bisschen aufzuwecken. Hier, guck mal, wach mal auf, komm mal raus aus deiner Komfortblase und guck mal, es sind ganz erstaunliche Dinge auf der Welt am Start. Und auch ziemlich düstere Dinge sind hier am Start. Und ich habe mich nur nicht gescheut, jetzt diese Dinge auch anzusprechen. Aber wir müssen aufpassen, oder mein Instinkt sagt mir das so, wir müssen aufpassen, dass auch wir als alternative, freie Medienmacher nicht instrumentalisiert werden, um sozusagen auch so eine Stimmung zu kreieren, die vielleicht letztens sogar gewollt ist. Ich erinnere mich auch daran, ich habe ja auch schon viel über venezianische Geschichte gemacht, die Geschichte der Oligarchen. Und da ist zum Beispiel bei denen schon eine lange Strategie. Hatten die schon zur Renaissance- und Mittelalterzeiten. Eine der Strategien ist auch, um Gegner zu schwächen, um ein Sozialgebilde zu destabilisieren. Das sind natürlich viele Mittel so. Aber eins von diesen Mitteln ist eben auch das Volk von den Eliten zu trennen, dort einen Keil reinzutreiben. Und das kann man auch machen, indem man direkt die Eliten angreift und madig macht. Das ist tatsächlich so passiert. Jetzt sind wir, ihr versteht schon, jetzt sind wir in dieser komischen Situation, weil ich rede ja selber schon, bringe immer wieder Themen, die ja auch genau zeigen, dass da bei den Herrscherklassen, dass in der Herrscherkaste, dass dort einiges im Argen ist, dass es da Connections reingibt in den okkulten Kram, dass es dort Verbrechen gibt. Ja? Das ist völlig richtig. Aber wir müssen gleichzeitig immer auch sehen, dass es auch dort eine gewisse Vielfalt geben wird. Auch in dem, was wir Eliten nennen, ist nicht jeder gleich. Auch in dem, was wir tiefer Staat nennen, ist offensichtlich auch nicht jeder gleich. Und wir müssen da total aufpassen, wenn wir da pauschal irgendwie und insbesondere Namen nennen, sagen, der. Es ist echt eine Frage, können wir das auch wirklich beweisen? Oder kann denn das vielleicht nicht in ein paar Jahren dann massiv wieder zurückkommen? Weiß ich nicht. Aber das wäre auch vielleicht nur ein Nebeneffekt von dieser ganzen QAnon-Geschichte so. Was mir auch von Anfang an bei der QAnon-Geschichte und insbesondere, wenn man sich dann echt das mal anschaut, sofort einfach irgendwie zuwider ist, das ist auch dieser ganze religiöse Unterton, der da ständig mitwabert. Ich habe es schon angedeutet, dieses kindliche Weltbild, hier sind die Guten, hier sind die Bösen. Man kann es auch philosophisch einordnen. Das ist dieses manichäische Weltbild, ein dualistisches Weltbild. Gut, böse. Wir sind dem schon öfter hier begegnet, zum Beispiel auch, wo ich letztens über die Katharer gesprochen habe, die durchaus interessant sind und so. Ich meine, das ist echt auch meins meiner Steckenpferde. Und trotzdem sehe ich, je weiter ich dort komme, auch die Katharer kritisch, habe ich ja gesagt. Warum? Weil sie eben auch in diesem Gut-Böse, in dieser Dualität gefangen sind. Und die Narrative, die da rauskommen, sind dann oft, diese Welt ist schlecht, der Mensch ist schlecht, hier ist überall Sünde. Und die einzige Hoffnung, die es dann sozusagen für uns Sünder gibt, und das ist dieses alte Narrativ, was immer wieder in allen von diesen großen Religionen kommt und warum ich auch gegenüber all diesen Religionen kritisch bin, ist, weil sie dann eben dieses Erlöserprinzip dagegen setzen. Ey, hier ist alles schlecht, aber es kommt dann der Erlöser und der holt uns raus. Und das sehen wir immer, ob es der Messias ist, ob es Christus ist, ob es Maitreya ist, ob es Marduk ist, was auch immer. Ja. Immer wieder kommen diese Geschichten. Der Kwisatz Haderach. Ach so, aber das ist jetzt Fiktion, oder? Kwisatz Haderach, schmeiß ich mal kurz rein. Ja. Kennt ihr das? Der Wüstenplanet. Ein Buchtipp hier. Frank Herbert, großartig. Kann ich echt nur empfehlen. Wüstenplanet, das Buch. Auch Verfilmung aus den 80ern ist auch gut. Buch ist aber noch besser. Und da ist auch so eine Erlöserfigur. Kwisatz Haderach. Aber gut, okay, das ist jetzt Fiktion. Aber hey, ich meine, die anderen Geschichten sind auch Fiktion. Die anderen Geschichten sind auch Fiktion. Diese religiösen Geschichten, egal von wem die kommen, immer wieder ist es dieses Ding, die Welt ist schlecht, der Mensch ist ein Sünder, der Mensch ist schlecht und da kommt der Erlöser. Und du brauchst letztens nichts machen, du kannst auch gar nichts machen. Erinnert ihr euch an die Sendung, die ich über Martin Luther gemacht habe? Nur der Glaube ans Buch, mehr braucht's nicht. Das ist so diese Grundidee. Und da habe ich es auch schon so aufgezeigt, wie gefährlich diese Weltsicht halte. So. Denn es sind wir Menschen, die diese Welt gestalten. Und wenn wir darauf warten, dass von irgendwo aus eine Erlösung kommt, ob es der Kwisatz Haderach ist oder der Messias oder der Maitreya oder ein aufgestiegener Meister Moriah oder irgendeine weiße galaktische Bruderschaft von Aliens oder ob es QAnon ist, die große Intelligenz, die jetzt uns den Plan gibt, es ist doch immer dasselbe. Wir Menschen uns wird die Verantwortung genommen. Und zwar ganz bewusst. Die Menschen machen das auch gerne, sie geben dir gerne die Verantwortung ab. Und okay, ich will da auch keinen Einzelnen kritisieren, der das macht, aber ihr seht, woher ich komme. Also weil ich rede davon, dass wir Menschen diese Welt gestalten. Und ich glaube nicht daran, an irgendeinen Erlöser. Und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt überlege, dass in dieser QAnon-Story ist ja jetzt sozusagen das Narrativ, dass es ehrbare Patrioten, auch das schon mal, das ist dieses typische amerikanische Denken, ja, the Patriots und so, ich meine, das ist mir völlig fremd, so diese Denkweise so. Aber sie sagen so diese, ja, das sind dann ehrbare Patrioten aus der NSA und Trump und so. Und die haben einen Plan gemacht und die retten uns. Also bevor ich daran glaube, Leute, dann könnte ich ja gleich wieder in die Kirche gehen. Ich glaube, dann gehe ich lieber in die katholische Kirche und habe dann noch mehr Hoffnung, dass die irgendwie recht haben, überspitzt gesagt. Es ist für mich das Gleiche. Es ist die gleiche Geschichte, das gleiche alte Narrativ, nur in neuen Schläuchen. Sag mal so, alter Wein in neuen Schläuchen. Es ist wirklich ein neues Label drauf. Nur, wie das jetzt verkauft wird, was es noch so spannend macht, und es ist auch durchaus ein spannendes Thema, das ist keine Frage. Also ich schaue mir das Zeug auch an. Und das sind schon, das ist auch nicht alles, was von dort kommt, ist falsch. Das ist ja immer so. Ich sage, es ist das Netz von, oder das Geflecht von interessanten Nachrichten. Und da kommen auch gute Dinge und auch gute Gedanken, aber dann auch wieder Falschnachrichten. Und das kannst du irgendwann nicht mehr unterscheiden. Das ist super schwierig. Wie wirst du das so machen? Das ist die Gefahr riesig, dass du dich da wie in so einem Spinnennetz dann irgendwann verhängst. Aber was es auch so spannend macht, dieses QAnon-Narrativ, ist, es ist halt diese alte Story, aber jetzt in einem völlig neuen Setting kommt das. Und jetzt haben wir halt Internet. Und da kommen ein paar Dinge, die auch wirklich neu sind für uns und die es für uns als Menschen noch schwieriger machen, damit umzugehen. Stichwort künstliche Intelligenz. Es ist mittlerweile so, Das können wir und auch ich, weil ich bin da jetzt, ich benutze viel das Internet, aber ich bin da nicht so tief drin in diesen, wie wirklich diese Strukturen sind, wie das funktioniert, zur Informatik und so. Das ist mir letztens doch ein versiegeltes Buch. Also sehr ähnlich, ich kann es nur benutzen so, aber als User, aber in die tieferen Strukturen des Internets, die durchdringe ich nicht so sehr. Aber was es halt dort jetzt alles gibt, was da für Dinge auftauchen, wie künstliche Intelligenzen, die gründen eigene Accounts. Wir haben, es gibt Bots, zehntausende Bots, die operieren aus einer künstlichen Intelligenz heraus autonom. Die erstellen Accounts bei Facebook, die posten Meinungen, die diskutieren mit dir vielleicht. Und es ist gar kein echter Mensch, es ist einfach nur irgendein ein Bot. Und da gibt es tatsächlich Firmen, die sind da professionell darauf, die sowas machen. Die kannst du engagieren. Es ist ja jetzt schon so, dass viele im Mainstream wird da gesagt, naja, ey, weißt du, mit diesen, via Internet und genau über diese Kampagnen, so hat man den Trump ins Amt gebracht. Und da ist ja der leise Vorwurf, das wären die Russen gewesen, die sozusagen diese ganzen Technologien, also so Bots und so weiter halt einsetzen, im ganz, ganz großen Stil, um Meinungen in eine gewisse Richtung zu lenken. Ja? Und ja, tatsächlich, ich hab keinen Zweifel, dass es so ist. Nur glaube ich nicht, dass es die Russen sind. Das glaube ich halt nicht. Das sind nicht die Russen, sondern da gibt es andere Spezialisten, andere Länder auf der Welt, wo das noch viel mehr ist. Und das ist, was es für uns wirklich schwierig macht, das zu durchschauen. Ne? Aber mein Instinkt sagt mir, weil ich dieses Narrativ einfach kenne. Wenn ich das höre, trust the plan. Nein, ich traue keinem Plan. Versteht ihr? Ich traue einem Plan nicht. So ist es. Habt ihr einen Plan für mich? Ich sage immer, es geht darum, dass wir uns selber erkennen. Wir müssen mal vor unserer eigenen Haustür kehren. Ich meine, World Peace wird nicht kommen, wenn man da nur so ein paar Leute irgendwie wegnimmt. Ja? Das ist so kindlich gedacht, zu glauben, du schaltest all die Kriminellen einfach raus, entweder wie Dirty Harry und knallst die alle ab oder ein bisschen zivilisierter, rechtsstaatlicher. Man macht da Verfahren und sperrt die ein und danach wäre alles gut. Das ist nicht so. Wir reden hier nicht nur von Personen, wir reden von Netzen, Netzwerken, Strukturen, Konzepte. Das geht bis rein in spirituelle, schwarzmagische Bereiche. Sowas kriegst du nicht einfach weg, wenn du die Leute verhaftest. Das ist so ähnlich wie, wer warst du nochmal? Irgendeiner von den, in Amerika, so ein interessanter Researcher, der hat mal gesagt so, wir Amerikaner, wir haben den Krieg gegen Deutschland gewonnen. Wir haben Deutschland militärisch besiegt. Aber wir haben nicht das Nazitum besiegt, weil das Nazitum eine Idee ist, weil es eine Ideologie ist, weil das ein Konzept ist. Das geht weiter. Du kannst Leute rausnehmen, aber die Idee kriegst du nicht weg. Und so ähnlich ist es bei diesen Sachen auch. Natürlich müssen Leute, die in kriminelle Machenschaften verstrickt sind, natürlich wäre es wünschenswert und erstrebenswert, dass wir die auch weltlich richten können. Aber wir sollten nicht so naiv sein. Zum einen, es sind jetzt nur diese kriminellen Clans und die Clintons, die sind jetzt verantwortlich für das ganze Böse auf dieser Welt. Das ist eine ganz, ganz oberflächliche Blickweise. Und zu meinen, wenn man die alle rausnimmt, dann ist alles gut, das trägt halt null zur Heilung bei. Es gibt ganz andere Dinge, über die wir uns kümmern müssen. Jeder einzelne Mensch, wir müssen zur Verantwortung kommen. Ne? Und sich zurückzulehnen aufs Sofa und das Popcorn auszupacken und sagen, ha, ich genieße jetzt mal das nächste halbe Jahr und jetzt werden die Massenverhaftungen kommen und so weiter und ich schaue mir die Show einfach auf dem Rechner an. Das führt in die falsche Richtung. Ja. Aber das wäre jetzt insgesamt noch gar nicht so wichtig, dass ich es jetzt hier bringen würde, weil es gibt viele Dinge, die in die falsche Richtung gehen und es gibt so, ich meine, diese ganze moderne Welt ist so aufgebaut, dass sie uns ablenkt von uns selbst, das wissen wir, unser Bildungssystem und alles. Aber was diese Q-Geschichte jetzt noch so relevant macht, das ist eben die Geschichte von Trump. Ja, weil das möchte ich nochmal klarstellen und so als Fazit, QAnon ist für mich, aus meiner Sicht, also wirklich nur meine Sicht, eine Psy-Op, die extrem fein ausgearbeitet ist, die auch schon Vorläufer hatte. Man hat mit solchen Dingen schon probiert. Fällt mir gerade ein, check das mal aus hier, Zikada. Oder nee, heißt das so? Cascada hieß es, glaube ich. Sorry, Cascada. Das war schon so 2012 oder 2013 oder sowas. Es war auch schon so irgendwie, so ähnlich wie auf 8chan. Damals kam es, glaube ich, auf so einem ähnlichen Forum. Kam auf einmal so verschlüsselte kryptische Rätsel. die super intelligent waren und die nur wenige Leute überhaupt lösen könnten. Und um die zu lösen, musstest du mehrere Fähigkeiten mitbringen. Dechiffrierung, Verschlüsselung, musstest du dich ein bisschen auskennen in der Subkultur von, sagen wir mal, weil mir jetzt kein besseres Wort einfällt, Verschwörungstheorien. Also in diesem Kontext musste ich auskennen, Kennedy und so weiter. So waren diese Rätsel aufgebaut. Und es ist nie rausgekommen, wer das gemacht hat und aus welchem Zweck. Man hat spekuliert, dass da vielleicht das eine Art Test ist, um highly intelligent people irgendwie rauszufiltern, denen du dann einen Arbeitsvertrag anbietest oder sowas. Aber aus meiner Sicht ist das wie so ein Vorlauf zu dem, was wir jetzt sehen. Das ist einfach eine Art, wie du im Internet Kampagnen starten kannst. Und da gibt es wirklich Firmen, die kannst du anheuern, die können sozusagen im Internet aus dir eine Marke machen. Egal was es ist, ob das jetzt rein kommerzielle Interessen sind oder eben politische, weltanschauliche, die pushen deine Marke oder entwickeln eine Marke. Das ist auch alles fein ausgearbeitet. Na, weißt du, Edward Bernays, der hat vor Jahrzehnten, hat er da schon diese Grundlagen gesetzt. Man hat jahrzehntelang dort gearbeitet, den Menschen auch studiert. Wie funktioniert das? Und jetzt im Internet, durch dieses Medium, diese Möglichkeit, Kommunikation nicht mehr nur aus dem Fernsehstudio in die Massen zu treiben oder aus dem Radiostudio, sondern jetzt dieses Vernetzen, dort haben die halt für dieses Netz ihre Strategien entwickelt. Aber es basiert eben auf diesen langen gehegten Erkenntnissen Sozialpsychologie. Wie funktioniert der Mensch? Wie funktionieren die Massen so? Und das ist, was wir erleben. Und diese Kampagne, das ist, was ich sehe, die unterstützt halt Trump. Ja, und jetzt müssen wir endlich mal zu Trump kommen. Ja, weil das Grundnarrativ ist eben, Trump ist sozusagen der Mann von Q. Das ist so der Suberlöser, der eigentliche Erlöser, der eigentliche Messias-Typ ist Q. Und Trump ist halt sein auserwählter Mann und warum auch immer, der muss das jetzt halt durchziehen. Aber es ist eigentlich Q, um was es geht. Trust the plan. Ja. Und jetzt kommen wir aber zu Trump, was mich eben auch schon seit langer Zeit zutiefst irritiert, ist bei der Trump-Administration, das ist... Das ist dieses Gestirn, dieses Triumvirat letztens. Wir sehen hier Donald Trump, in der Mitte ist seine Tochter Ivanka. Und um wen es eigentlich geht, das ist der Gentleman hier ganz links im Bild. Das ist aus meiner Sicht die Schlüsselfigur bei dieser ganzen Trump-Administration. Das ist der junge Mann hier. Und das ist Jared Kushner. Jared Kushner heißt der Mann. Und der ist sowohl Trumps Schwiegersohn, also er ist verheiratet mit Ivanka Trump, seit ein paar Jahren auch erst, und ist Schwiegersohn und ist gleichzeitig der engste Berater von Trump. Und gerade schon in der Amtseinführung von Trump in den ersten Wochen, Monaten, auf fast jedem Bild, fast jeden Auftritt, den Trump in der Öffentlichkeit hatte, ist immer der Kushner dabei. Immer, der ist immer im Hintergrund. Und wenn man sich jetzt diese Figur Kushner mal ein bisschen genauer anschaut, führt das in ziemlich interessanten Stuff hinein. Ne? Denn dieser Jared Kushner, der kommt aus New York und ist aufgewachsen in einer streng jüdisch-orthodoxen Familie. Und es gibt halt innerhalb dieses orthodoxen Judentums gibt's gewisse Gruppen, die... Also ich meine, das orthodoxe Judentum ist per se messianisch. Also die warten alle auf den Messias. Das ist ja die Idee von der Religion. Es kommt irgendwann der Messias zu einer Endzeit und der wird dann das Gottesreich errichten. Dasselbe Narrativ haben wir im Christentum. Ja, da kommt dann irgendwann Christus zurück, aber da braucht es erst das Armageddon und dann kommt Christus zurück und dann kommt das Gottesreich. Dieses Narrativ haben wir in allen diesen großen Religionen. Ne? Und es gibt aber jetzt eben innerhalb des Judentums, des orthodoxen Judentums, gibt es auch Sekten, da gibt es Gruppen, die wollen nicht einfach nur darauf warten. Die wollen nicht in der Position sein, trust the plan und relax und isst dein Popcorn, bis es soweit ist, sondern die agieren. Die große Masse der Leute sind gläubig, die glauben einfach, die glauben das, was ihnen gesagt wird. Oder so soll es halt sein, das ist sozusagen die Herde. Aber dann gibt es halt Leute, die sind nicht die Herde, sondern die agieren. Und es gibt dort wirklich Gruppen, die wollen nicht darauf warten, dass irgendwann hier der Messias kommt und dass es Armageddon kommt und Gottesreich kommt, sondern die wollen das herbeiführen, aktiv. Das ist auch echt intellektuell so eine komische Verdrehung, eigentlich, wenn man sich das überlegt. Weil zum einen in diesen Buchreligionen, und das ist, was sie sind, ist ganz wichtig, sind Buchreligionen. Es geht um alte Texte, alte Bücher, die Gott geschrieben hat. Und da sind Prophezeiungen drin. Es geht um, auch in der Bibel, diese ganzen Bibelprophezeiungen und so weiter. Aber es ist nicht so, dass man, also es sind dieselben Leute, die diese Prophezeiungen irgendwie sich die ganze Zeit damit beschäftigen und die auch herausholen, auf welche merkwürdigen Arten und Weisen auch. Manchmal, weißt du, mit Buchstabenvertauschungen und so weiter. Ja, das ist halt diese Textreligion. Ich sage schon lange, wir wären besser ohne diese Texte. Aber egal. Jetzt gibt es Leute, die ganze Zeit in diesen Prophezeiungen dort sich bewegen, aber nicht darauf warten, dass dann diese Prophezeiungen wahr werden, sondern es sind dieselben Leute, bringen diese Prophezeiungen dann, setzen die in der Realität um. Das ist das Interessante. Die warten also nicht darauf, bis das passiert, sondern die agieren selber. Und das ist der Punkt, wo es wirklich richtig gefährlich wird. Man sagt ja, so eine klassisch liberale Haltung bei uns ist ja Leben und Leben lassen, weißt du? Und Religion ist Privatsache. Und da bin ich voll dabei. Ich nehme niemand seinen Glauben weg. Weißt du, wenn Leute glauben, also eine Volksfrömmigkeit haben, dann respektiere ich das auch. Da gehe ich nicht hin und knall dir mal irgendwie Dinge hin, sondern hey, solche Mutter, ja gut, ist gut, was du machst. Aber wenn es jetzt bei den Leuten, und das sind nicht viele, wir reden wirklich von Sekten, und der Name Sekte, das heißt ein Teil, Sektor, das ist nicht der ganze Kreis, sondern ein kleiner Teil, ein Sektor. Es gibt dort Sekten, bei denen kann man es eben nicht mehr sagen, das ist Privatsache, was die glauben. Denn die wollen ihre Endzeitszenarien aktiv hier auf der Welt umsetzen. Und das ist richtig gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Und vor den Leuten warne ich. Absolut so. Das sind für mich die eigentlich gefährlichen Gruppen auf dieser Welt. Und es gibt halt einige, was darauf hindeutet, dass dieser Jared Kushner genau zu solchen Gruppen Verbindung hat. Und das ist natürlich, was einem dort schon, was ich mit Sorge verfolge. Und da gibt es noch ein paar mehr so Hints. Wir wissen, Trump hat die Hauptstadt, die Botschaft der USA in einem auf den ersten Blick fast schon hektisch übereilten Move von Tel Aviv nach Jerusalem gebracht. Wäre gar nicht notwendig gewesen. Man hätte auch in aller Ruhe sagen können, ja, das machen wir und jetzt bauen wir dann das Gebäude auf. Nee, es muss sofort passieren. Und es muss passieren, damit wieder irgendwelche Dinge im Buch vollfüllt werden. Deswegen muss es jetzt sein. Und diese Dinge sind gefährlich. Und es deutet einiges darauf hin, dass eben Trump und vor allem diese Schlüsselfigur Jared Kushner, dass das Leute sind. Also das ist meine Sorge. Ich kann es auch nicht 100% beweisen. Das ist ja wieder das. Ich kann ja nicht mit ihm wirklich direkt reden. Ich habe da auch keinen Insider-Einblick. Aber von allem, was ich an Informationen habe und was ich sehe, ist der Verdacht groß, dass das eine Connection ist hinein in diese messianischen Gruppen, die ich halt echt für super gefährlich halte. Was zum Beispiel auch da so ein kleiner Hint ist, was einen schon zutiefst irritiert, ja, wenn man das mal weiß. Ein ganz banaler Fakt, könnt ihr alle nachrecherchieren. Das sind Dinge, die kann man nachrecherchieren. Versteht ihr? Das ist das. Ich weiß, wenn mir jemand irgendwie mich mit Nachrichten konfrontiert und als einzige Quelle sehe ich, kommt halt irgendwas aus diesem Q-Kreis, was soll ich damit anfangen, weißt du? Das ist schwierig. Das, was ich euch jetzt biete, ist auch Hot Stuff, aber das kannst du nachrecherchieren, verstehst du? Das ist hier die Geschichte um ein Gebäude in New York, nämlich das hier. Das ist dieses Gebäude, dieses Hochhaus, das heißt 666 Fifth Avenue. Dreimal die 6. Ganz da oben im Bild, ganz oben, kann man hier nicht so gut erkennen. Man kann so ahnen, das sind so drei Ziffern. Das sind tatsächlich drei Sechsen so, in Rot, die leuchten auch nachts. 666 steht es auf dem Bildern. Und das ist in der Fifth Avenue in New York. Also ich meine, die Symbolik ist da schon offensichtlich. Und auch hier, es geht nicht darum, was du oder ich glauben. Ja, ich habe mit diesem ganzen Kram nichts zu tun. Diese ganzen satanischen Konzepte, diese ganzen Bibelkonzepte, diese ganze Polarität, weißt du, Gott, Satan, so, das ist alles überhaupt nicht mein Ding. Für mich ist das, man könnte schon fast sagen, so eine Art Aberglaube oder sowas. Also nichts, was mit unserer Welt hier zu tun hat. Also es kommt aus Tiefen der Psyche, die gefangen sind in dieser Polarität. Das ist kein gesundes Denken, das ist kein ganzheitliches Denken, versteht ihr? Aber es geht nicht darum, was du und ich davon sehen, sondern wir beobachten, dass es also Leute gibt, die eben diese Trips fahren. Ne? Und was hat das Gebäude mit Jared Kushner zu tun? Dieses Gebäude ist die teuerste Immobilie, die es in der Geschichte der USA gab. Die teuerste Einzelimmobilie, also ich meine, du kannst vielleicht ganze Stadtteile kaufen oder sowas, aber als Einzelimmobilie ist das hier die teuerste, die es je in den USA gab. Das ist kein Witz. Und Jared Kushner hat dieses Gebäude eben vor ein paar Jahren gekauft. Es war vor, lass mich, 6, 7, vielleicht sind es auch schon 10 Jahre, aber länger nicht. Länger nicht, ist noch nicht so lange her. Der ist auch noch ganz jung, ja, der Kuschner. Und der hat dieses Gebäude gekauft für einen Mondpreis. Ich habe jetzt die Summe leider gar nicht mehr im Kopf, ich wollte es mal hier aufschreiben. Aber es ist also auf jeden Fall über eine Milliarde, waren es so 1,5 Milliarden oder was noch mehr, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein Mondpreis und der höchste, der jemals gezahlt wurde. Aber hey, aus irgendeinem Grund musste der das unbedingt haben, dieses Gebäude. Und ich glaube nicht, dass es da ein gutes Immobiliengeschäft war oder so, dass du es nochmal für noch mehr verkaufst. Nein, es geht um dieses 666-Gebäude, es geht um was auch immer dieses Gebäude, für was, welches Symbol das ist und was das mit diesem Spiritus Loci auf sich hat, also mit diesem besonderen Ort. Auf jeden Fall brauchte man den, mit aller Macht. Das Geld spielt dann keine Rolle. Woher der junge Mann das Geld hat? Nächste Frage so. Aber diese Dinge, also da geht bei mir zutiefst so eine Alarmglocke hoch. Weil wie gesagt, es ist nicht, dass ich jetzt da Angst habe, boah, das ist ein Sataniker oder so. Aber diese Leute bewegen sich selber in diesen Denkmustern. Ne? Und das ist halt bei Jared Kushner eine ernste Sache. Und lass uns jetzt nochmal einen Blick darauf werfen, zumindest nur mal das Anreißen, weil das ist ein tiefes Thema und ich möchte auch da direkt daran erinnern, Leute, die sich damit noch nicht so auskennen, check mal Wolfgang Eggert aus. Wolfgang Eggert hat wirklich auch auf internationalem Niveau, möchte ich sagen, mit internationaler Bedeutung, Arbeiten gemacht zu diesem Thema, messianische Endzeitsekten. Es gibt mehrere Bücher, die er geschrieben hat, mehrere Dinge auch im Internet für euch frei zur Verfügung. Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, sollte das tun. Ist wichtig, diese Dinge zu erkennen. Ne? Und so ein bisschen möchte ich das aber trotzdem auch hier anreißen, nur um den Kontext zu zeigen, warum ja eben Trump, Kushner so suspekt sind und dementsprechend dann aber auch diese QAnon-Bewegung, die das auf so geschickte Art und Weise anschiebt und immer mehr pusht. Es geht letzten Endes bei diesen messianischen Endzeitsekten, die aus dem jüdischen Kulturkreis kommen, geht es um Jerusalem. Die Grundidee ist, dass der Messias erst dann kommen kann, wenn wieder ein Tempel für ihn gebaut wird. Es geht aber nicht um irgendeinen Tempel, sondern es geht um den Tempel. Und der muss auch genau am richtigen Ort sein. Der kann nicht irgendwo gebaut werden. Und der Platz von dem Tempel, um den es geht, der ist hier. Das ist Jerusalem. Wir sehen jetzt hier den Tempelberg. Und das ist erstmal eine natürliche, also eine Erhebung. Ja. Und das ist bestimmt ein uralter Kultort, das ist keine Frage. Weißt du, Jerusalem, es ist hochspannend. Da könnte man eine eigene Sendung zu machen. Es gibt so viel interessantes Kram, allein zu Jerusalem zu erzählen. Das ist ein alter Ort. Ja. Und es kristallisiert sich alles auf diesem Tempelberg. Und auf diesem Tempelberg war halt, hat einst der Salomonische Tempel gestanden, den der legendäre König Salomon gebaut hat, als Heimat für die Bundeslade. Und für den Kram, den sie aus Ägypten mitgebracht haben. Ja. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, was das wohl sein könnte und so weiter. Ob das, ja, wie auch immer. Dafür hat man diesen Tempel gebaut. Also wir reden hier wirklich von einem Machtzentrum. Ja. Und dieser Tempel, das ist eine lange Geschichte, ist halt dann geschliffen worden und so weiter. Und jetzt seit der Eroberung des Islam stehen aber auf dem Tempelberg diese beiden islamischen Gebäude. Das links ist die Al-Aqsa-Moschee und das rechts ist der Felsendom. Das soll der Ort sein, von dem der Prophet Mohammed mit seinem Pferd gen Himmel aufgestiegen ist. Ich war auch selber schon dort, ich habe in Jerusalem das gesehen. Das ist keine Moschee, das ist ein ganz besonderes Gebäude. Das ist der Felsendom, das ist keine Moschee. Da gibt es keine Gottesdienste, glaube ich, da drin. Das ist ein Rundbau und drin ist kein gefliester Boden, sondern es ist der natürliche Felsboden. Das ist auch so Steinformation, da siehst du dann auch an einer Stelle, sieht man auch schön die Hufabdrücke so von dem Pferd, weil das Pferd im Himmel ist. So. Ja, kann man glauben oder nicht, aber es geht auch nicht darum, auch hier, nicht, ob ich das glaube oder nicht, aber die Leute glauben es. Das ist, was für die Leute wichtig ist. Und diese beiden Gebäude stehen dort oben. Al-Aqsa-Moschee übrigens auch krass. Als ich damals dort war, es war so in den 90ern, da war gerade auch wieder so, ist das eigentlich immer dort Stress? Ah, da kommst du rein, Al-Aqsa-Moschee. Und schon im Vorraum von dieser Moschee, da hingen an der Wand überall so Klamotten, T-Shirts und Jeans von den Märtyrern der letzten Intifada. Leute, die da oben auf dem Tempelberg von der israelischen Armee und Polizei erschossen wurden in Verteidigung von dem Ort. So hängen da wirklich so die zerfetzten, blutigen Klamotten da. Weißt du, das erste, was du siehst, denkst du, wow, das ist echt krass. Also diese Energie, weißt du, welche Leidenschaft dort ist. Es geht um paar Quadratmeter nur. Und man denkt sich, könnt ihr euren Tempel nicht ein bisschen woanders bauen? Nein, es geht ja nicht, es ist dieser Ort. Naja, und für die Messianer ist es halt so, dort an dieser Stelle muss der Tempel gebaut werden. Nirgendwo anders. Sonst geht's nicht. Sonst kommt der Messias nicht. Und allein das zeigt schon, dass natürlich dieser Tempelbau, also ich sehe kein Szenario, und ich bin echt optimistischer Mensch, aber ich sehe kein Szenario, wo das friedlich passieren kann. Weil um hier den Tempel zu bauen, müssen also diese Gebäude weg. Und das sind gleichzeitig wiederum für die Moslems mit die wichtigsten Gebäude, die es gibt. Mekka, Medina, Jerusalem, das sind so die drei wichtigsten Städte. Felsendom ist eines, auch natürlich einfach auf dem Kulturwert, also weißt du, so oder so. Ich meine, guckt euch das Gebäude an. Das ist aus dem 8. Jahrhundert. Das ist wirklich allein deswegen schon grandiose Architektur, ein wichtiges kulturelles Denkmal. Aber es gibt nur entweder oder. Entweder da steht der Tempel oder stehen halt die Sachen. Und da gibt es keine friedliche Lösung. Ja. Aber diese friedliche Lösung, das ist ja das, die wird ja von diesen Leuten auch nicht angestrebt. Und das ist ja eben dieses Gefährliche an diesen Endzeitsekten, dass sie eben die Endzeit wollen. Und dass in allen von diesen Religionen die Endzeit ja, das wird ja nie beschrieben als ein friedlicher Übergang. Weißt du, die Menschen wachen auf, erkennen sich selber und reifen einfach als in ihrer Sittlichkeit und ihrer Selbsterkenntnis. Und weißt du, darum geht es ja gar nicht. Nein, es muss immer alles brennen. Ne? Euch sind bestimmt die ganzen Geschichten vertraut im Christentum. Armageddon, da sind ja blutrünstige Szenarien. Und ich war selber mal auch in Griechenland beispielsweise bei der griechischen orthodoxen Kirche, da ist das Hauptthema die ganze Zeit. Da, wenn du dir in den Meteora-Klöstern zum Beispiel, wenn du da mal die Wandmalereien anschaust, ey, das ist wirklich nur blutrünstig, Apokalypse so. Also da geht es aber dann mächtig zur Sache so. Und bei diesen jüdischen messianischen Sekten ist es sehr ähnlich. Für die geht es nicht ohne große Opfer. Und das ist auch das Perfide. Weil jetzt ist es auch so, eigentlich müsste mich nicht rechtfertigen. Muss ich auch nicht. Aber wir leben heute so in so einer emotional aufgebauschten Zeit. Und deswegen möchte ich das nur noch mal zur Klarstellung bringen. So. Das ist hier kein Antisemitismus oder so eine Abneigung. Ich kritisiere die Religion, diese religiösen Konzepte. Aber auch nicht alle Leute, die jetzt da in diesen Religionen sind, sind auf diesem apokalyptischen Film. Die meisten sind... Lehn dich zurück, trust the plan, trust God, übernimmt das für dich. So sind die meisten Leute. Das kritisiere ich auch schon, aber was richtig gefährlich ist, sind diese Endzeitsekten und das sind nur Teile davon. Und diese messianischen Endzeitsekten innerhalb des Judentums, die gefährden vor allem die Leute in Israel. Denn die Idee dort ist auch nicht nur, dass der Tempel gebaut werden muss, sondern das kann alles auch nur passieren, durch ein reinigendes Feuer, einen großen Weltenbrand. Es braucht ein Opfer, dass Gott sozusagen nochmal den Messias oder wie auch immer dann sie sich das da zusammenreimen, auf die Erde schicken. Dazu braucht es ein Opfer. Das ist ja immer der Gedanke, der da immanent ist. Ja? Auch Jesus ist ja das Opfer, der ist das Menschenopfer, ans Kreuz genagelt, Schmerz, Demütigung, Folter. Das ist immer dieser Opfergedanke. Das ist auch eben am Kern, was ich kritisiere an diesen Religionen, weil dieses Opfer braucht es gar nicht. Also das Leben verlangt kein Opfer. Das Leben verlangt, dass du lebst und halt dich entfaltest und Freude. Das ist, was das Leben sehen will. Nicht, dass du dich aufopferst für irgendwas. Das braucht es gar nicht. Das ist ein falsches Konzept im Kopf. Und das sind genau diese Konzepte, die änderst du nicht, wenn du da ein paar Leute ausschaltest. Wir müssen an die Konzepte ran. An uns von diesen Denkweisen, Ideologien, diesen Mustern befreien, die schon seit Jahrtausenden laufen. Ja. Aber hier jetzt nochmal um auf diese Messianer zu kommen. Wenn ich jetzt Israeli wäre, und ich kenne eine ganze Menge Israelis. Ich war jahrelang auf Reisen, ich habe auf der Welt viele Israelis getroffen, auch gute Leute. Und ich weiß, da gibt es einige, die sind genauso drauf wie ich. Und wenn ich jetzt in Tel Aviv leben würde und halt, weißt du, mein Leben lebt mit Musik, mit Freude, mit Kreativität, weißt du, was auch immer. Und dann irgendein Rabbi eine Predigt hält und erzählt, ja, aber Israel muss brennen, damit der Messias wiederkommt. Dann würde ich sagen, das ist eine Konzept, damit will ich nichts zu tun haben. So. Ich soll brennen, also wir sollten brennen, damit dann der Messias kommt. Und wirklich, es ist keine Übertreibung. Diese Dinge sind öffentlich mittlerweile. Ihr könnt euch das anhören. Es gibt solche Predigen, wurden hochgeladen. Ja. Also kannst du auch nur auf Englisch. Ja. Und die sagen da krasse Sachen. Die sagen dann zu den Leuten so, hey, aber du bist der Auserwählte dafür. Du bist auserwählt, du gehörst zum auserwählten Volk. Das ist eine historische Bestimmung, dass du dieses Opfer bringst für eine höhere Geschichte. Und du kriegst da auch was dafür, weil dann wirst du aufgenommen ins Himmelreich und so weiter. Aber hey, der Mensch in mir, der Vater in mir, weißt du, der geerdete Mensch, der hier auf dieser Erde steht, der sagt, ey, das ist doch ein Wahnsinnskonzept, das ist doch Irrsinn, was steigert ihr euch da rein? Ihr wollt jetzt ernsthaft sagen, dass ihr diese Welt in Brand setzt und anfangen wird, soll der Brand eben in Jerusalem und in Israel selbst, verstehst du das? Israel selbst soll das Brandopfer werden. Also ich meine, das sind Konzepte so, ey, da kannst du als freier Mensch auch nicht schweigen dazu. Das ist gefährlich. Und das ist keineswegs von mir also irgendwie gegen die Juden gewandt, ganz im Gegenteil. Die sind die Ersten, die dann brennen sollen, nach diesen wahnsinnigen Geschichten so. Es geht jetzt schon eine ganze Weile, so diese Tempelbewegung, diese, tatsächlich könnte man sogar den gesamten Zionismus als eingebettet sehen, als in diese größere messianische Bewegung, weil halt der Zionismus hat halt überhaupt erst dafür gesorgt, dass sozusagen der Staat Israel entsteht und dann Jerusalem wieder dort zum Brennpunkt wird. Und es ist also ein längeres Ziel. Aber sie sind auch gleichzeitig unter Zeitdruck, weil eben diese messianischen Sekten sich immer auf das Buch berufen, immer auf die Prophezeiung, auf den Text, auf den Plan. Trust the plan. Ne? Der Plan, der muss umgesetzt werden. Und deswegen gibt es da auch so eine gewisse Timeline, die eingehalten werden muss. Man kann nicht einfach sagen, ne, wir glauben das und wir vertrauen halt auf den großen Plan und irgendwann wird Gott kommen und dann passiert es halt. Und selbst wenn es dann mit einem Weltenbrand passiert, dann müssen wir es halt hinnehmen, wenn es halt nun mal so ist, unser Schicksal. Aber das ist es ja nicht, sondern das sind Leute, die aktiv auf dieser Welt diese Dinge gestalten. Und deswegen ist auch so ein Weltenbrand völlig überflüssig. Weil es ist nicht so, dass es dann unvermeidlich ist und von Gott halt kommt und wir müssen für unsere Sünden bezahlen. Nein, es sind dann wir Menschen selbst oder eben von uns Menschen, welche die Welt in Brand setzen. So. Ohne, dass es irgendwo eine Notwendigkeit dafür gibt. Ja. Naja, und diese messianischen Bewegungen, die gibt es eben schon eine ganze Weile. Und da könnte man lange drüber erzählen, da gibt es ja wirklich... Weil das ist aus so einer alten, archaischen Zeit kommt. Da gibt es ja so viele absurde Dinge, wo wir heute als moderne Menschen eigentlich drüber lachen könnten, wenn es nicht so ernst wäre. Also gewisse Codes und Regeln, die du einhalten musst. Und eine von diesen Geschichten ist die Geschichte von der roten Kuh. Will ich noch kurz erzählen. Ne? Es ist so, diese ganze Tempelgeschichte kann erst dann passieren, wenn man eine rote Kuh hat. Und zwar eine perfekte rote Kuh. Was soll das heißen? Eine Kuh mit einem roten Fell. Und perfekt dann, wenn kein einziges Haar auf dem gesamten Kuhkörper, wenn kein einziges Haar dabei ist, was nicht rot ist, dann ist sie perfekt. Sowas kommt natürlich nicht wirklich oft vor. Ja? Und man würde jetzt annehmen, okay, jetzt wartest du halt auf ein Gotteszeichen, wenn halt dann so ein rotes Kalb geboren wird, dann kommt das Gotteszeichen. Aber das ist ja der Trick, die warten darauf nicht. Sondern tatsächlich seit einigen Jahren gibt es dort Zuchtprogramme, wo man mit Genetik, mit hochmodernen Methoden halt versucht, so ein Tier zu züchten. Und rate mal, es ist jetzt geschafft. Die rote Kuh ist geboren worden. Ne? Jetzt wirklich ganz, ganz aktuell, das habe ich hier das ist Ende August, ist dieses Video hochgeladen worden. Das kommt vom Tempelinstitut in Jerusalem. Die haben es selbst hochgeladen. Das ist das rote Kalb, was geboren wurde. Hier seht ihr es. Am 28. August 2018 geboren. Das perfectly red heifer, also das rote Kalb. Das ist aber kein Gotteszeichen, sondern sie haben es hergezüchtet. Ja, Raise a Red Heifer in Israel Program. Das ist kein Zufall. Das ist genau dieses Verquarzte daran. Ne? Die warten nicht darauf, dass das passiert, sondern sie machen es selber. Und das ist jetzt eine von diesen Voraussetzungen, die jetzt erfüllt sind, auf die man jahrelang hingearbeitet hat. Jetzt ist die rote Kuh da. Und das heißt, weißt du, die Timeline rückt näher. Für was brauchen die überhaupt die rote Kuh? Weil es ist auch so für uns moderne Menschen kaum zu verstehen. Und es fällt mir auch so schwer, darüber zu sprechen, weil es ist aus meiner Sicht eben auch so ein absurder Aberglaube, fast eine Art Wahnsinn. Aber innerhalb des Wahnsinns haben die Dinge natürlich schon alle Methode. Die Farbe Rot zum Beispiel ist kein Zufall. Nur mal so als kleinen Hint, vielleicht reicht das ja dann schon, warum Rot? Manche Hexenverbrennungen, war das nicht auch alles Rot? Ja, oder wir hatten hier schon mal gesprochen über das Phänomen mit dem Rhesusfaktor und den Blutgruppen. Ist da nicht auch alles Rot? Geht es um rote Haare? Hat es damit irgendwas zu tun? Schwer zu sagen, ja. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, sich da so reinzudenken. Ich möchte nur darauf hinweisen, es ist nicht alles nur immer absurd, sondern es hat in sich schon Methode. Deswegen ist es auch in sich, sind viele Dinge schlüssig. Genauso wie eben bei dieser Q-Geschichte. Das ist auch nicht alles Quatsch, weil sonst wird da keiner reinfallen. So. Nee, es hat in sich alles, passt es auch. Und das ist echt erstaunlich auch. Aber jetzt nochmal zu dieser roten Kuh. Um was geht's denn da eigentlich? Die Prophezeiungen schreiben vor, dass diese rote Kuh geboren werden muss. Die rote Kuh hat nur eine Bestimmung, auch sie ist ein Opfer. Sie wird zum Brandopfer. Diese rote Kuh wird irgendwann verbrannt und dann, wenn sie perfekt verbrennt, das ist auch krass, aber es gehört hier rein, dann ist es ein Holocaustos. Holocaustos ist ein griechisches Wort. Also, und das heißt eigentlich nichts anderes. Holo, ganz, kennen wir holistisch, ganzheitlich. Und Kaustos heißt verbrannt. Das geht eben in so eine archaische Zeit von Brandopfern hin. Und das waren nicht nur immer Tieropfer, sondern auch eben Menschenopfer. Also so, überhaupt dieser ganze Opfergedanke ist mir zutiefst zuwider und suspekt. Aber es geht eben auf diese Zeit zurück. Und wenn ein Brandtier, wenn es verbrannt wird, je nachdem, wie das verbrennt, das ist halt nicht immer gleich. Also geht das Feuer aus oder ist da ein sehr lebendiges Feuer und es verbrennt perfekt. Wenn es perfekt verbrennt, dann ist es ein Holocaustos, wenn also wirklich nur Asche übrig bleibt. Das wäre dann auch, so die Priester hätten es so gedeutet, ist ein gutes Zeichen. Also das Opfer ist angekommen und so. Und bei dieser roten Kuh ist es so, die muss auch ein Holocaustos werden. Denn nur dann kann aus der Asche, die dann übrig bleibt, die Asche ist, was man dann braucht, mit der Asche müssen sich die auserwählten Rabbis reinigen. Und wenn sie gereinigt sind, hätten sie dann die Möglichkeit, den Tempelberg neu zu weihen. Um dann, das ist alles Voraussetzung, damit man dann überhaupt den Tempel bauen kann. Man muss also an dem Ort erst was machen, ein magisches Ritual, ein Reinigungsritual. Es ist je nachdem, aus welcher Perspektive es siehst. Also, aber dazu brauchen sie sozusagen die perfekte, also die rote Asche von einer perfekten roten Kuh, die perfekt verbrannt ist. Mit der Asche wird man sich dann irgendwie reinigen, kann sich der Priester reinigen und dann den Tempelberg weihen. Ey, auch da ist es wirklich crazy, wenn man darüber nachdenkt, oder? Also ich meine, weißt du, Leute, die sich von sowas leiten lassen, klar, Religion ist Privatsache, so jeder glauben, was er will. Sehe ich auch da so, ey, wenn du auch rote Kuh und so, habe ich alles kein Problem mit. Aber merkt ihr, welche gefährliche und destruktive Richtung das auch geht? Brandopfer und so weiter. Höchst unschöne Entwicklung. Auch hier übrigens, es ist eben nicht nur im Judentum, aber es wäre zu einfach zu sagen, ja, guck, die Juden. Erstens ist es, sind es nicht alle, sondern wir reden hier wirklich von Sekten. Wobei eben das andere ist, diese Sekten können aber auch eben nur in so einer Religion gedeihen, die auch diesen ideologischen Oberbau hat von Opfer. Und das ist halt in all diesen westlichen Religionen. Das ist im Judentum, das ist im Christentum, das ist im Islam. Deswegen kritisiert die auch alle, weil die alle diese Grundidee haben, ey, der Mensch ist böse, der Mensch ist schlecht, der Mensch ist ein Sünder und es gibt da keine Auswege, egal was du machst, du kannst dich da nicht selber draus befreien, sondern trust the plan, sei schön brav und devot und dann kommt irgendwann der Messias, der Christus und so und die holen dich dann ab. Ja. Wenn du brav und devot warst, das ist das Konzept, was ich insgesamt ablehne. Ja. Aber gefährlich sind eigentlich nur diese Sekten, aber die gibt es eben nicht nur im Islam, die gibt es auch im Christentum, nicht nur im Judentum, gibt es auch im Christentum, auch im Islam und übrigens auch im Buddhismus. Ja, aber bei uns so oft haben wir dann das Bild, naja, okay, die westlichen Religionen, diese buchfixierten Religionen, stimmt irgendwas nicht, orientieren wir uns nach Osten. Aber auch im Buddhismus findet man das. Auch da, nicht überall im Buddhismus, sind tatsächlich nur kleine Gruppen. Wenn du jetzt in Thailand irgendwo ins Kloster gehst, dann werden die thailändischen Mönche da nicht viel anfangen können mit so einem Konzept. Also da geht es um was ganz anderes. Aber im tantrischen Buddhismus, im tibetischen Buddhismus sind diese Konzepte auch riesig. Ja, da geht es auch viel um in dieser gut-böse Welt und Dämonen und so weiter und Erlösung. Ich habe auch letztens da schon mal das angedeutet, ja, die Truppen von Shambhala, die dann die letzte große Schlacht ziehen und so weiter. Also das sind genau die gleichen Konzepte. So. Und immer wieder, wenn ich darüber spreche, erinnere ich auch an Shoko Asahara. Unvergessen, der Typ, der in Japan die Ohm-Sekte gehabt hat und da in den 90ern in der japanischen U-Bahn da ist, eine Bombe gelegt hat, Giftgas und so weiter. Das ist genau das gleiche Konzept. Diese Welt ist böse. Deswegen kannst du in dieser Welt auch, weißt du, töten. Es ist sogar was Gutes, weil wenn das große Chaos ausgelöst ist, dann kommt danach kommt dann die Erlösung. Das ist immer der gleiche Trip. Übrigens, man sieht in so vielen Dingen, wenn wir zum Beispiel so Charles Manson anschauen und diese ganzen Helter-Skelter-Mythos, das ist genau das Gleiche. So. Da fällt es uns dann einfach, das zu erkennen. Ja, was ist denn das für ein destruktives Denken? So? Ja, wenn der da sagt, na, wir wollten halt den großen Bürgerkrieg auslösen, um eben das korrupte Alte loszuwerden und dann eine schöne neue Welt zu bieten. So. Da können wir es da gleich durchschauen. Aber wieso fallen wir dann bei Q darauf ein? Ist es nichts anderes? Ja, ich meine, das ist, was es für uns interessant macht. Und das ist der Honeypot. Wir kriegen ja immer irgendwas, was uns da reinködert. Endlich sagt's mal einer. Endlich sagt mal einer was gegen die Eliten. Endlich sagt mal einer was gegen die ganzen alten Strukturen, diese ganzen Globalisierer und so weiter. Was wir auch schon, also Leute wie uns eins schon eine ganze Weile machen. Ja. Aber was bieten sie denn dann? Einen großen Plan. Von den Leuten von der NSA. Vielleicht sogar mit der künstlichen Intelligenz. Hab Vertrauen, die wollen nur das Beste für euch. Aber glaubt ihr das? Also ich kann das nicht glauben. Und ich erkenne, wie gesagt, das sind dieselben Muster. Und auch dieses wirklich... Jetzt haben wir diese zwei Themenblöcke hier gehabt. Also zum einen Q und zum anderen eben Trump, Kushner und den großen Verdacht, den ich habe. Ja. Eigentlich, ich bin mir relativ sicher, aber was ist schon sicher in dieser Welt? Dass eben Trump, Kushner in diese apokalyptischen Richtungen gehen. Und wenn ich jetzt diese beiden Blöcke so zusammen mir anschaue, erkenne ich auch dort diese Parallelen. Ne? Trust the plan, das Wort, der große Plan, die Erlösefigur und so weiter. Und Leute, das führt nicht in die richtige Richtung. Das ist ganz im Gegenteil. Erlösung kann nur in uns selber sein. Wie hat Bob Marley gesagt, none but ourselves can free our mind. Nur wir selber können unseren Geist befreien. Genau so ist es. Das kann kein anderer für dich machen. Ich auch nicht. Ja? Und mir ist es zutiefst suspekt. Auch weißt du, es geht nicht darum, dass ihr das jetzt mir glaubt. Weil ich weiß, es wird jetzt bestimmt auch von vielen Leuten auch dort Kritik geben. Das ist eh okay, weißt du. Weil ich sehe, wie das auch in Amerika wieder polarisiert. Wir leben zurzeit eh in so Zeiten, wo alles polarisiert. Und wenn du halt irgendwie einen Standpunkt einnimmst, kannst du sicher sein, dass es dann auch einen kontroversen Standpunkt gibt. Das ist eh klar so. Aber ich sehe auch, gerade in Amerika, wo diese Debatte schon weiter ist, wie emotional das auch geführt wird. Weißt du, das hat so ein Lagerdenken, es hat so was Kultisches. Ja? Wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Es ist auch, sage ich euch auch ganz ehrlich, diese ganze Q-Geschichte finde ich auch intellektuell einfach so stumpf. Ja? Also da gibt es keinen Austausch, sondern das sind einfach, weißt du, die Drops und Crumbs, die kommen und dann gibt es einen inneren Kreis von Leuten, die das analysieren und sozusagen übersetzen. Und dann gibt es das Heer der Gläubigen. Das ist wie bei Religion auch. Da gibt es Priester, die sagen, hey, ich habe die Connection zu Gott. Das ist auch so, diese ganzen Texte, Bibel und so. Es ist ja nicht in aller Klarheit da. Also nein, es ist immer kodiert und dann kannst du das noch rausfinden und dann machst du mit Gematrie, was weiß ich, musst du das alles dechiffrieren. Aber das ist mir an sich schon suspekt. Sprich doch klar aus. Weißt du, wenn du was zu sagen hast, kannst du auch klar sagen. Musst du ja alles dechiffrieren. Ne? Aber dort fehlt eben diese Klarheit. Die ist dort überhaupt nicht da. Sondern es läuft so ab, ein kleiner Kreis von Leuten dechiffriert diese Nachrichten, die von Q als Drops and Crumbs dort kommen und bereitet es für die Masse vor. Ne? Und dann gibt es noch einen etwas weiteren Kreis, das sind die ganzen Leute, die YouTube-Videos machen. Und dann gibt es halt das Heer der Gläubigen, die dazu aufgerufen werden, sit back, trust the plan, nimm dein Popcorn, enjoy the show. Das ist wie, eins ist wie das andere. Auch da hast du wieder einen inneren Zirkel, der dir das erklärt, der sozusagen eine Mittelfigur ist zwischen dem großen Plan Q und dir. Das ist wie bei den Priestern. Ja? Hey, wenn es Gott wäre, kann er vielleicht auch selber mit dir sprechen oder du kannst direkt selber eine Verbindung aufbauen, indem du eben betest oder Meditation. Also, weißt, ich sage nichts gegen Beten, Leute. Beten, bitten, weißt, natürlich kannst du sowas machen. So. Aber da brauchst du dann nicht zwischengeschaltet irgendwelche Priester, die das für dich erklären oder für dich machen, so, sondern das kannst du selber machen. Das ist genau der Unterschied. Während all diese Religionen dir immer wieder sagen, nee, du kannst es eben nicht allein. Ja, wie Martin Luther, du trust the plan, glaub an dies, erfüll diese Regeln, aber du kannst es nicht selber machen, es ist egal, was du machst. Das ist, was sie uns sagen. Aber ich sehe genau das Gegenteil. Es liegt nur an uns, es liegt an uns selbst. Wir müssen selber an uns arbeiten. Und es wird nicht reichen, wenn einfach irgendwo von außen die gute weiße Kavallerie kommt und dann die Bösen wegnimmt. Und dann ist auf der Welt alles gut. Glaubt ihr, so funktioniert Heilung? Nee. Da braucht schon ein bisschen mehr. Ist Heilung möglich? Ja. Ja. Ich bin nicht so pessimistisch. Wir haben gute Möglichkeiten. Also jetzt als Menschen, es kann auch echt in eine gute Richtung sich bewegen. Auch wenn es jetzt im Moment erstmal aussieht, als ob die nächste Zeit, die nächsten Jahre, ja, sieht schon bedrohlich aus, will ich die Dinge schönreden. Aber diese Krise, es kann auch vorbeigehen. Und danach sind echt, wir haben viel Potenzial. Ich meine, wir haben alles, was es braucht. Die Erde ist der beste aller Orte, die wir uns denken können. Und wir Menschen sind perfekt angepasst. Das ist unser Ort. Wir können hier alle Probleme lösen. Aber wir dürfen nicht darauf warten, dass es irgendjemand anders für uns macht. Das ist die alte Täuschung. Das kommt schon so lange. Und dass es wiederkommt. Ja? Und wieder halt nur angepasst an unsere Zeit. Weißt du? Jetzt ist es halt hier mit den ganzen Bots und es läuft halt auf Internetstrategien und so weiter. Ja? Aber es ist immer wieder das Gleiche so. Und davon müssen wir uns befreien. Aus diesen Konzepten so. Es reicht nicht, irgendwelche Leute, Personen rauszuholen und die in Ketten zu legen. Das wird die Welt allein nicht retten. Alle Menschen, die auf dieser Welt auch gegen Rechte verstoßen, sollten auch zur Rechenschaft gezogen werden. Das gehört dazu. Wie Dostojewski geschrieben hat, Schuld und Sühne, das gehört zusammen. Wer sich schuldig gemacht hat, der braucht auch Sühne. Anders geht es nicht. Ja? Also, und Sühne hat zu tun mit einer Art Strafe auch, sodass du auch wirklich einen Prozess der Sühne erleben kannst. Es geht nicht ohne. Bin ich voll dabei. Aber zu glauben, dass das dann alle Probleme uns löst und dass du selber nichts machen müsstest, das halte ich für einen ganz großen Irrglauben. Und letztens sieht es halt für mich so danach aus, diese Kampagne stärkt Trump, stärkt diese Endzeitler. Und ob das Konzept, was die dann im Petto haben, wenn sie das Alte dann abgewickelt haben, ob das Konzept, was die im Petto haben, für uns das Bessere ist, also ich glaube es nicht, ganz ehrlich. Ja. Ich schätze, das habe ich da alles dazu gesagt, zu dem Thema. Ich meine, man könnte noch viel weiter reingehen. Und ich rufe euch auch auf, macht das so. Schaut dort rein. Auch Leute, die sich jetzt so ähnlich wie ich damit beschäftigen, also auch Nachrichten weiterzugeben. Ey, wir müssen aufpassen so. Schaut euch diesen Kram genau an. Und das ist, dass wir da nicht in irgendwelche Fallen tappen, die dir dann später um die Ohren geworfen werden. Und wenn es nur deine Glaubwürdigkeit ist, ist das Geringste, was du noch dort zu befürchten hast. Es kann sein, dass es echt dann ja, so als Hebel genutzt wird, um sozusagen dann die Freiheit vom Internet zu beschneiden. Ne? Und eventuell vielleicht sogar unsere persönliche Freiheit. Wie gesagt, ich habe jetzt auch keine Angst davor. Ich will euch nicht Angst machen. Ich will auch jetzt, das ist auch noch wichtig, mit niemandem von den Leuten, die jetzt da diese QAnon-Themen vorwärts bringen, mit denen irgendwie Beef haben oder sowas und sagen, ja, hier der ist falsch und der ist richtig. Schau, es wird immer so schnell auch schon geredet. Ah, Lügner. Weil wenn jemand nicht das sagt, was du hören willst, dann ist er gleich ein Lügner oder ein Gatekeeper oder eine Psyop oder so weiter. Und mit diesem Begriff müssen wir vorsichtig sein. Obwohl ich ihn hier in diesem Zusammenhang auch benutze, weil in diesem Fall ist es so, dieses QAnon ist eine Psyop. Es ist wirklich eine ausgefeilte Art, wie Meinung von Menschen und von Massen auch gesteuert wird. Das ist hochinteressant, das zu anzugucken. So. Aber was ich nur sagen will, wenn jetzt jemand an diesen QAnon-Dingern fasziniert ist, dann heißt es nicht, dass der jetzt automatisch irgendwie ein böser Gatekeeper ist. Sondern der ist halt auch fasziniert und glaubt daran. So. Und da wollte ich aber den Leuten ja nur sagen, ist es wirklich so? Ist der Plan, also ist der wirklich glaubwürdig? Können wir wirklich diesem Plan vertrauen? Ist es das, was du tust? Ich tue es nicht. I don't trust this plan. Weder dem Plan noch den großen göttlichen Plan oder weißt du, diese ganzen Bücherpläne. Nee, es geht um das Direkte so. Vertrau dir selbst. Das ist das Einzige, was du sagen kannst. Trust the plan, weißt du, welchen Plan. Also ich traue keinen Plan mehr, sondern ich vertraue mir selber, schon in dem Wissen, dass ich mich auch täuschen kann. Und das ist so zum Abschluss hier heute. Klar, vielleicht täusche ich mich bei dem Ganzen. Vielleicht täusche ich mich. Vielleicht ist es so. Vielleicht retten uns die Patrioten von der NSA. Vielleicht rettet uns die große künstliche Intelligenz. Die hat vielleicht ein viel besseres Konzept für uns. Aber ich glaube es nicht. Und ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn ich mich täusche, dann ist es so. Ja, warum auch nicht? Verliere ich auch nichts. Fällt mir kein Zacken aus der Krone. Ich habe mich oft genug getäuscht im Leben. Ich selber bin ziemlich sicher dort, deswegen erzähle ich das auch hier. Aber möglich ist natürlich alles, aber nee. Für unsere Erlösung sorgen wir schon selber. Das ist das Entscheidende. Und da werde ich nicht darauf warten, auf irgendeinen Messiah oder Q, der dann eben einen schönen Plan für mich und mein Leben hat, brauche ich nicht. Nee. Okay, damit kommen wir zum Schluss für heute. Ich hoffe, es war interessant und hilfreich für euch. Und ich sage euch wieder selber, schaut diese Dinge nach. Ich bin auch kein Q. Weißt du? Ich kann euch nur mit gewissen Fakten auch mal konfrontieren, gewissen Sichtweisen. Was ihr daraus macht, ist dann auch eure Sache. So. Schaut es selber nach. Aber es geht darum, dass jeder für sich selber die Verantwortung übernimmt. Das ist das Entscheidende. Und aktiv lebt. Und nicht passiv sich zurücklehnen und naja, guck mal, was passiert, weißt du? Weil dann ist auf einmal alles wieder gegessen so und ups, ist das Zeitfenster schon wieder rum. Na gut, haben wir dann irgendwie eine neue Ordnung. Und ob die dann besser ist als die alte, naja. Also in diesem Sinne, würde mich freuen, wenn ihr uns weiterhin gewogen bleibt, unterstützt unsere Arbeit, bleibt bei Nuviso dran, schaut die Dinge nach, beschäftigt euch damit. Ich freue mich immer, wenn es auch Feedback gibt, wenn ihr Kommentare schreibt. Und ja, in diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und angenehme Zeit euch noch. Tschüss.